Nun seien Sie alle ganz herzlich gegrüßt an diesem Abend in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Und wir freuen uns auch besonders über unsere lieben Glaubensgeschwister, Herrn Professor Armin Mauerhofer und seine liebe Gattin Christine. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Und auch unsere liebe Schwester aus Schönberg, Frau Kreuz. Wir freuen uns über jeden, der gekommen ist und beten weiter das Morgen. Und auch der Bruder, herzlich willkommen und beten weiter, dass auch morgen Gott noch mehr hinzuführt. Ich grüße Sie alle herzlich mit Psalm 144, zum Abschluss unserer Bibelwoche, Vers 1. Gelobt sei der Herr, mein Hort, der meine Hände lehrt streiten. Gelobt sei der Herr, mein Hort, der meine Hände lehrt streiten. Wir wollen aufstehen und dem Herrn diesen Abend übergeben. Wir danken dir, Vater im Himmel, im Namen unseres Herrn Jesus von ganzem Herzen, dass du uns das Gebet lehrst, das Streiten unserer Hände, damit sich in unserem Leben erfüllt von der Frucht ihrer Hände, pflanzt sie einen Weinberg und viele Weinberge für dich, Vater, und für dich, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du uns in dieser Woche durch dein Wort reich beschenkt hast. Und so segne auch heute die letzte Stunde über diesem, deinem Wort, dass du es ganz erfüllst in jedem von uns, von der Frucht ihrer Hände, dass du vom Himmel her uns deine Lasten auflegen kannst, die du auf Erden erfüllst für den Himmel, durch den Herrn Jesus Christus im Heiligen Geist. Wir danken dir dafür und übergeben uns und diesen Abend dir zur Vermehrung deines Ruhmes. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Lasst uns den Herrn preisen mit dem Lied Nummer 51. Nummer 51 aus den gelben neuen Liedern. Das Größte kann vollbringen, wer auf den Knien ringt. Wer auch in Nacht und Kerker noch Dankespsalmen singt. Er weiß, dass Gottes Wege nie enden in der Nacht und dass nach Sturm und Wetter die Frühlingssonne lacht.
Thank you.
Ich möchte auch heute Abend wieder auf den Büchertisch hinweisen. Wenn Gottes Winde wehen vom Thron der Herrlichkeit, herzliche Empfehlung. Das ist ja unser Anliegen, dass wir wieder neu erweckt werden zur ersten brennenden Liebe. Dazu dient dieses Buch. Dann Reiseführer vom Tod zum Leben. Gut zum Weitergeben auch für Menschen, die noch nicht gläubig sind. Reiseführer vom Tod zum Leben. Und dann für uns als Kinder Gottes, halte sie zurück vom ewigen Verderben. Zur Ermutigung, nicht nachzulassen, den Menschen durch Gebet und Zeugnis nachzugehen. Und dann möchte ich noch hinweisen auf das kostbare Büchlein von Georg Steinberger, Der Weg dem Lamme nach. Ein tiefes Wort, dass das in unserem Leben erfüllt werde, dass wir nicht nur bejahen, der Herr Jesus starb für mich, Römer 5, Vers 6, sondern auch das Umgekehrte. Ich starb mit ihm, Römer 6, Vers 5, bin mit ihm begraben, auferstanden und schon in den Himmel versetzt. Herzliche Empfehlung. Und dann von dem Schwager von Georg Müller, Anthony Norris Grooves. Sein Glaubensweg ermutigt uns, dem Herrn auf sein Wort hin zu folgen und ihm ganz auf sein Wort hin zu vertrauen. Eine Ermutigung für den Glaubensweg. Und dann haben wir noch einige Kinderbücher, die habe ich noch gar nicht vorgestellt diese Woche. Mutters große Hilfe, Kindergeschichten, um sie an eure Enkel oder eigenen Kinder oder Neffen oder Nichten weiterzugeben. Und dann ganz kostbar, auch für Erwachsene, von Helen Santos, Kalebs Lamm, in Buchform oder auch als CD. Und dann das Vater Unser für Kinder. Herzliche Empfehlung. Und nun wollen wir noch singen aus dem Shirul Adonai, dem hebräischen Büchlein. Wir haben nicht so viele davon, darum wird es die kommenden Tage nicht mehr gehen und wollen es heute Abend noch singen. Und zwar Nummer 28, denke ich, ist allen bekannt. Nummer 28, Shalom, Shalom al Yisrael. Friede, Friede für Israel. Wünschet Jerusalem Glück, sagt der Herr. Und das dürfen wir tun mit diesem Shiru Ladonai. Es geht nach der bekannten Melodie Dona Nobis Pacem, was vielleicht die Älteren von euch noch kennen. Wir probieren es einfach mal zusammen und wenn es alle können, versuchen wir dann auch mal den Kanon. Wie wird es erst im Himmel klingen, wenn alle miteinander, mit den Engeln, Gemeinde der vollendeten Gerechten und der Geister der vollendeten Gerechten, alle zusammen wir den Herrn preisen werden. Und nun wollen wir abschließen mit unserem Thema von den Früchten ihrer Hände aus Sprüche 31. Und wir wollen dazu aufschlagen, Sprüche 31 und ab Vers 10 noch einmal lesen. Sprüche 31, Vers 10, folgende: Herr, und wir bitten dich, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Amen. Wem eine tugendsame Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leides ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, das seine Nahrung von ferne bringt. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und Essen ihren Dirnen. Sie denkt nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer Hände. Das ist das Thema, das wir diese Woche hatten. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Handel gelingt. Ihre Leuchte verlischt des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken von der Spindel und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Dürftigen. Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat zwiefache Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Krämer. Kraft und Schöne sind ihr Gewand, und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Zunge ist holdselige Lehre. Da heißt es im Urtext, Torat Chesed, die Tora der Gnade, die Gotteslehre der Gnade. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie selig. Ihr Mann lobt sie. Viele Töchter halten sich tugendsam. Du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Sie wird gerühmt werden von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie loben in den Toren. Ich wollte es am Schluss dieser Woche noch einmal mit euch lesen, damit wir den Zusammenhang sehen. Sprüche 31 ist ja zuerst einmal für die Ehefrau in Israel geschrieben gewesen, aber dann auch prophetisch für die Gemeinde und für den Einzelnen. Israel wird ja als irdisches Gottesvolk bezeichnet, als die Frau des Herrn, als die Königin zu seiner Rechten, wie wir Psalm 45 gesehen haben. Und das geistliche Gottesvolk ist die Gemeinde aus bekehrten Juden und Heiden, wie wir es diese Woche gesehen haben, in Epheser 2. Und Gott hat uns in dieser Woche verschiedene Brautgestalten vor Augen gemalt, an denen wir gesehen haben, wie Gott durch die Frucht ihrer Hände gewirkt hat. Da sahen wir eine Hanna, die durch den Herrn, durch die Hölle geführt wurde und wieder heraus, aber gerade so zu einer Beterin wurde, die lange vor dem Herrn betete und so der Samuel geboren wurde in der Zeit eines Epochenbruchs, wo es schien, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk zu Ende gehen würde. Aber Gott hat durch die Frucht der Hände von Hanna einen Samuel geschenkt und damit der Geschichte Israels einen ganz neuen Ausblick, den Beginn der Propheten. Und dann sahen wir im Neuen Testament Maria, Hanna im Gesetz, die gebetet hat, nachdem sie die Verheißung empfing. Und Maria, bevor sie die Verheißung empfing, gebetet hat, weil das die Gnadenzeit anzeigt. Dann sahen wir Markus als eine Brautgestalt, der völlig versagt hatte. Aber indem wir sehen, wie er durch sein Versagen hindurch, durch den Herrn Jesus in Paulus, in Barnabas, in Petrus, ihn zu einem brauchbaren Werkzeug machte und dass von der Frucht seiner Hände wir das Markus-Evangelium haben dürfen. Und wir sahen eine Ruth und haben jetzt bei Abigail länger verweilt, weil wir hier eine wunderbare Seite des Gebetsdienstes entdeckt haben, nämlich die stellvertretende Buße. Die Früchte ihrer Hände, das ist das vollmächtige priesterliche Gebet. Unsere Berufung auf Erden ist, wir sind zu Königen und Priestern gemacht durch das teure Blut unseres Herrn Jesus, und das wird auch unser Auftrag sein im tausendjährigen Reich. Wir sind gemacht zu Priestern und Königen. Und darum lehrt uns Gott jetzt schon, diesen Priesterdienst noch inniger, noch völliger zu tun. Und wir sahen an dieser Brautgestalt Abigail, wie wunderbar sie nicht mit Fingern gezeigt hat auf ihren Nabal, sondern gesagt hat, mein sei die Schuld. Und diese stellvertretende Buße haben wir dann heute Morgen ausführlich betrachtet in Daniel 9. Und schon bei Abigail sahen wir die Verbindung zwischen dem Priesterdienst und dem prophetischen Wort. Denn worauf hatte sich Abigail gestützt? Warum hat sie David verhindert, dass er sich mit eigener Hand half? Warum hat sie David daran gehindert, Blutschuld auf sich zu laden? Weil sie das prophetische Wort kannte, David wird eingesetzt als König, um ein Bild zu werden und ein Vorläufer für den großen David, unseren Herrn Jesus. Und so hat uns Gott durch den Propheten der Nationen Daniel wieder noch einmal vertieft eine priesterliche Brautseele geschenkt, in der wir beides zusammen haben. Und wir lesen jetzt weiter und wollen dem jetzt abschließend noch etwas tiefer nachgehen in Daniel 9 ab Vers 15. Und immer in diesem Zusammenhang von der Frucht ihrer Hände aus Sprüche 31, was wir prophetisch für uns erkennen dürfen. Für Israel, für die Gemeinde und für dich persönlich. Daniel Kapitel 9 ab Vers 15. Und nun, Herr unser Gott, fährt Daniel fort in seinem Bußgebet, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, wie er jetzt ist. Wir haben ja gesündigt und sind leider gottlos gewesen. Wie Hanna betet er lange vor Gott und gibt Gott Recht und sagt nicht die Juden, sondern wir, obwohl er sich rein bewahrt hatte. Als junger Mann und bis ins hohe Alter, bis über 90 durfte er dem Herrn dienen und bewahrte sich rein. Aber er zeigt uns hier diese wunderbare stellvertretende Buße, die uns in dem Herrn Jesus geschenkt ist, der schon bei seiner Taufe eingestimmt hat in Gottes Auftrag, sich für uns zur Sünde und zum Fluch machen zu lassen. Wir haben ja gesündigt und sind leider gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berge. Denn um unserer Sünden willen und um unserer Väter Missetaten willen trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her sind. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen, und siehe gnädig an dein Heiligtum, das verstört ist um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh, wie wir verstört sind, und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf und tue es und verziehe nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Der Heilige Geist zeigt uns hier das Gebet, das im innersten Motiv den Herrn und seine Ehre sucht. Er sagt, um deines Namens willen, nicht um meiner Gerechtigkeit willen, sondern um deiner Gerechtigkeit willen. Und die Gerechtigkeit Gottes ist der Herr Jesus. Um deines Namens willen, in all deinen Bitten, auch für Menschen, die er dir aufs Herz gelegt hat, bete doch so, um deines Namens willen. Und stelle dich nicht über einen anderen, sondern sage auch wir, auch wenn du nicht schuldig geworden bist in dieser Sache, mache dich eins mit der Schuld des anderen, den Gott dir aufs Herz gelegt hat, wie Abigail es tat im Blick auf ihren Mann, wie Hiob es tat im Blick auf seine Kinder, wie Nehemia es tat im Blick auf sein Volk und wie wir es hier in diesem ganzen wunderbaren Kapitel in Daniel 9 gelesen haben, wie Daniel, der Prophet der Nationen, es tat für sein Volk, für seine Familie und für sich, obwohl er selbst unbeteiligt war von der Sünde und wie er es getan hat im Blick auf der Väter Missetat. Der Herr hat uns in der Schrift, und das haben wir heute Morgen gesehen in Daniel 9, gezeigt, dass das Gebet sich immer wieder stützt auf das Wort Gottes. Du hast gesagt. Wir haben gesehen, Golgatha wäre nicht nötig gewesen, wenn die Gebote, die Gott gegeben hatte, auf dem Berg Sinai, an dem alttestamentlichen Pfingsten, wenn diese Gebote nicht mehr gelten würden, dann wäre Golgatha nicht nötig gewesen. Aber gerade weil Gott am Sinai seinen heiligen Willen geoffenbart hat und dieser Wille Gottes übertreten wurde, die Heiligkeit Gottes angetastet wurde durch das Übertreten der Gebote, darum wurde der Herr Jesus für uns zur Sünde gemacht und zum Fluch. Und bei den Geboten lesen wir ja in 2. Mose 20, Vers 4 und 5, ich will heimsuchen, der Väter Missetat, an den Kindern bis ins das dritte und vierte Glied. Und das wusste Daniel. Und darum betet er hier, denn um unserer Sünde willen und um unserer Väter Missetat willen trägt Jerusalem und dein Volk Schmach. Und du sagst vielleicht, ja, ich habe schon Buße getan über die Sünden meiner Väter. Ich habe schon Buße getan über die Sünden meiner Vorväter, mütterlicher und väterlicherseits, bis ins dritte und vierte Glied zurück, aber doch sind da immer noch Dinge, die mir zu schaffen machen. Obwohl der Herr doch sagt in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, dass er uns erlöst hat von dem eitlen Wandel nach väterlicher Weise. Schlagen wir dazu einmal auf 3. Mose, Kapitel 26, und lesen Vers 39 und 40. Da sagt der Herr durch Mose, 1000 Jahre vor Daniel etwa, welche aber von euch übrig bleiben, die sollen in ihrer Missetat verschmachten in der Feinde Land. Auch in ihrer Väter Missetat sollen sie mit ihnen verschmachten. Da werden sie denn bekennen, ihre Missetat und ihrer Väter Missetat, womit sie sich an mir versündigt und mir entgegengewandelt haben. Und dann heißt es nachher, dann will ich über sie gedenken, Vers 45, ich will über sie an meinen ersten Bund gedenken, da ich sie aus Ägyptenland führte, dass ich ihr Gott wäre, ich der Herr. Der Herr gibt uns mit dieser stellvertretenden Buße dieses Gebet des Herrn Jesus ins Herz. Und ich möchte euch ein Beispiel geben von Pfarrer Scheunemann. Ihr habt sicher oder vielleicht von ihm gehört. Die Geschwister Scheunemann sind zwei Brüder auch von einer gläubigen Ärztin. Und Detmar Scheunemann hat hier in Korntal gearbeitet und sein Bruder viele Jahre in Indonesien. Wir haben von Montevideo aus immer für sie gebetet und er schrieb dann, da lasen wir eines Tages, als er mit seinen Kindern betete, die Andacht hielt in der Familie, da war eins der Kinder immer so bockig, immer wenn sie beteten, nicht normal, wie ein Kind man unruhig sein kann, sondern es war auffallend, wie dieses Kind regelrecht immer störte, dann, wenn das Wort gelesen wurde und gebetet wurde. Und dann sind sie ins Gebet gegangen, er und seine Frau, und Gott hat ihnen gezeigt, da war in der Familie ein Onkel, der hatte das zweite Gesicht, eine okkulte Erscheinung. Und dann hat einfach der Vater über dem Kind gebetet und hat gesagt, vergib. Und er hat sich stellvertretend gebeugt unter die Sünde auch des Onkels. Und sie haben das Kind losgebetet und von da an kam nicht mehr diese Störung. Der Herr hat das in vielen Herzen gezeigt, dass Befreiung möglich ist, indem wir Gott Recht geben, nicht nur für unsere eigenen Sünden, sondern auch im Blick auf Sünden, die unsere Väter, Mütter, väterlicher und mütterlicherseits bis ins dritte und vierte Glied begangen haben. Das heißt nicht, dass nicht jeder selbst verantwortlich ist, aber dass wir doch, auch wenn wir zum Herrn kommen, diese Dinge vor Gott bringen können und auch bringen sollen, damit der Heilige Geist ungehindert dein Leben zum Segen setzen kann und von der Frucht deiner Hände Segen wird für die Ewigkeit. Und wenn dann doch bestimmte Dinge noch sind, mit die dir zu schaffen machen, es muss ja nicht daher kommen, aber wenn es auch noch daher kommen sollte, oft sind ja die Nerven auch angegriffen oder andere Dinge, aber da lass dich gar nicht entmutigen, sondern bleibe bei der Wahrheit von Golgatha. Er hat uns erlöst von dem eitlen Wandel nach väterlicher Weise und wir wollen dazu noch aufschlagen, Römer 5, Vers 20, dieses bekannte Segenswort, Römer 5, Vers 20. Im zweiten Teil, Vers B, heißt es, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, sei es bei dir persönlich oder im Leben deiner Vorfahren oder im Leben deiner Kinder oder im Leben deines Ehepartners, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Indem wir Gott Recht geben, wie ein Daniel, wie eine Abigail, da verwandelt Gott das, was so Schweres mit sich gebracht hat. Da, wo Sünde war, verwandelt er dieses in Gnade. Es muss also keiner verzagen und nicht bei seinem Versagen stehen bleiben, wie viele sagen heute, ich kann mir selber nicht vergeben. Aber das ist Unglaube. Denn wenn der Herr sein Blut für dich vergossen hat, dann nimm doch alles, was er dir ist und geschenkt hat. Und genauso und noch tiefer, Galater 3, Vers 13 und 14. Galater 3, Vers 13 und 14. Jede Sünde bringt Fluch mit sich. Und darum sagt der Heilige Geist hier durch den Apostel Paulus, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden, unter die Nationen käme, in Christo Jesu. Und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Das heißt, da, wo durch die Sünde Fluch hingekommen ist, in deinem Leben oder im Leben derer, die dir aufs Herz gelegt sind, für die du betest, da, wo Fluch hingekommen ist, soll Segen hinkommen, weil der Herr Jesus zum Fluch wurde. Nimm es ganz persönlich für dich und die Menschen, die dir Gott aufs Herz gelegt hat, dass du hier das, was auf Golgatha geschehen ist, das vollkommene Erlösungswerk, annimmst durch den Glauben. Also wo Sünde war, da kommt durch den Herrn Jesus und Golgatha sein Sühnewerk die Gnade hin. Nimm es hinein im Glauben, auch wenn du es noch nicht siehst oder fühlst, auch wenn noch manches durchzukämpfen ist. Und da, wo Fluch ist, da kommt der Segen hin, weil der Herr Jesus den Preis bezahlt hat. Darum bete so für alle die Menschen, die dir Gott aufs Herz gelegt hat, für alle Umstände, in denen du stehst, da kommt von der Frucht deiner Hände Bleibendes. Denn er lehrt uns gerade durch die schwierigen Umstände, seine heiligen Regierungswege, dass er ein heiliger Gott ist, und er lehrt uns unsere Priesterstellung noch tiefer und inniger einzunehmen. Wir lesen dazu auch noch dieses Schlüsselwort in 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21, was wir fast nicht aussprechen können, was Gott getan hat. Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das hat der Vater getan. So liebt er dich und mich. Also hat Gott die Welt geliebt und sein Volk Israel und mich und dich, dass er den geliebten Sohn, der von keiner Sünde wusste, der nie eine Sünde tat, der Sünde nicht kannte und in dem keine Sünde war, für uns zur Sünde machte und zum Fluch, wie wir Galater 3 gelesen haben, Vers 13, damit du und ich den Segen empfangen. Und dabei bleibe, nimm es im Glauben, auch wenn du es noch nicht siehst. Und wir gehen zurück zu Daniel. Denn was tut Gott auf dieses wunderbare Bußgebet hin des Daniel? Daniel 9. Was tut Gott? Welche Frucht der Hände sehen wir an dieser Brautgestalt Daniel, an dieser Priestergestalt? Wir lesen weiter, Daniel 9, Vers 20. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volks Israel Sünde bekannte und lag mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, um den heiligen Berg meines Gottes, eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel, den ich zuvor gesehen hatte im Gesicht, und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach. Also als Daniel in seiner Gebetszeit war, da sagt uns hier der Heilige Geist zweimal, eben als er noch so redete, als er so sich beugte und stellvertretend beugte, da geschah etwas Großes. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten. Denn als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus. Und ich komme darum, dass ich's dir anzeige, denn du bist lieb und wert. So merke nun darauf, dass du das Gesicht verstehst. Gott lässt uns in sein Herz schauen. Auch wenn du schon viele Jahre betest, Gott hat schon von Anfang an auf dein Gebet Acht gehabt. Als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus. Gott sieht auf das priesterliche Herz und es ist seine Freude, der Priester Herz voll Freude zu machen. Darum lass dich nicht entmutigen, wenn du schon Jahr um Jahr gebetet hast, gelitten hast, Buße getan hast, stellvertretend Buße getan hast. Lass dich nicht entmutigen, sondern denke daran, als du anfingst zu beten und dass du nie im Gebet anderen Vorwürfe machst, auch nicht, wenn du nicht mehr betest, dass im Herzen kein Vorwurf ist gegen andere. Wir haben diese Woche Jesaja 58 gelesen. Binde niemanden, lege keine Last auf jemanden, zwinge niemanden zu irgendetwas, manipuliere niemanden, sondern lass frei, stelle vor den Herrn die, für die du betest. Lass den Herrn durch dich wirken. Zerstöre nicht das Werk Gottes, das er durch seinen Geist durch dich an dem anderen tun will, indem du selber den Herrn hinderst, durch eine Last legen auf andere. Sondern nimm die Schuld stellvertretend mit auf dich, wie eine Elisabeth Seiler, die so betete, dass die Prostituierte meinte, ja, hat denn diese Missionarin so gesündigt, die sich so eins machte mit dieser Sünderin. Und nun schauen wir, was der Heilige Geist tut in einem Priesterherzen, das so Buße tut und stellvertretend Buße tut. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. So wisse nun und merke, Von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. So werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, obwohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streits wird's wüst bleiben. Er wird aber vielen den Bund stärken 1 Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Was tut Gott? Was wir schon ansatzweise bei Abigail sahen. Gott verbindet den Beter mit seinen Absichten. Er tut dem Beter seine Absichten kund. Ich offenbare mich dem, der mich fürchtet, sagt er im Psalm 25, Vers 12 nach der Lutherübersetzung. Gott offenbart der Priesterseele Daniel seine Zukunft, und zwar über sein Volk. Wir haben hier diese wunderbare Offenbarung der 70 Jahrwochen. Ein Geheimnis. Und doch, ich durfte damals in Montevideo Hesekiel unterrichten und auch Daniel. Mein erstes Fach war Matthäus. Und als ich an die Endzeitreden Matthäus 24 kam, wusste ich damit nichts anzufangen. Ich kam von der Uni und hatte darüber nichts gelernt. Im Gegenteil. Aber als ich dann Daniel und Hesekiel studierte, dann sah ich die Zusammenhänge. Wie hatte der Herr Jesus gesagt in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung. Also der Herr Jesus stützte sich klar auf Daniel 9. Und hier nun offenbart der Heilige Geist dem Propheten der Nationen die 70 Jahrwochen. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk. Ja, am Anfang habe ich das gar nicht verstanden. Und Gott, er lässt das Gold, wie auch im Irdischen, nicht auf der Straße liegen. Wenn man das Gold sucht, dann muss man hinabsteigen und viele bezahlen es mit dem Tod. Aber im Geistlichen ist es auch so, sein Gold muss ergraben werden, gesucht werden und in der ganzen Schrift geforscht werden. Und wir haben in der Schrift wunderbare Zusammenhänge, die uns zeigen, wie wir dieses verstehen müssen. Manchmal sind die Wochen wie Wochen von 7 Tagen gemeint. Aber in diesem Zusammenhang sind die Wochen nicht wie 7 Tage gemeint, sondern wie Jahrwochen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, ausführlich darauf einzugehen, aber ich möchte euch hinweisen auf die kleine Glaubenslehre, wissen wir noch, was wir glauben, die damals durch Professor Grossmann entstanden ist hier, wo wir auf der Seite 32 kurz, aber doch klar etwas sagen dürfen darüber. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk. Der Heilige Geist zeigt hier, dass die Endzeit der 70 Jahrwochen Daniels für Israel bestimmt sind. Und diese 70 Jahrwochen, er sagte, ist über deine heilige Stadt. Und dann geschieht das große Wunder, dem Übertreten wird gewährt, die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt. Wo geschah das und wann? Auf Golgatha, durch den Herrn Jesus. An dem Kreuz wurde der Übertretung gewährt, die Sünde abgetan. Indem der Herr Jesus sie durchlitt, wurde sie erledigt und die Missetat versöhnt. Und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Als der Herr Jesus bei seinem Ausgang auf dem Kreuz dann zum Vater aufstieg bei der Auferstehung und dann zur Himmelfahrt zu ihm ging und ihm das Blut brachte, da war die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und die Weissagung versiegelt und der Christus, der Hochheilige, gesalbt worden. Und nachdem er in der Einleitung dieses dem Daniel gezeigt hat, Golgatha, das Zentrum der Weltgeschichte, die Erledigung der Sünde, und die Krönung des Messias, da zeigt das nochmal ausführlicher in Vers 25 und 26. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Wisst ihr, welche Zeit das war? Das zeigt uns die Bibel ganz klar, wenn ihr lest, Nehemia. Bei Nehemia steht ganz klar, 445, 444, an ihn geschah in dieser Zeit im Monat Nisan der Auftrag von Gott, Jerusalem wieder zu bauen. Wir haben jetzt nicht die Zeit nachzuschauen, ihr könnt es heute Abend machen oder wieder zu Hause. Bis auf den Gesalbten. Wer ist der Christus, der Gesalbte, der Herr Jesus? Den Fürsten sind 7 Wochen und 62 Wochen. Sind 49 Jahre plus 434 Jahre. Das kann ich von der Kürze der Zeit her jetzt nicht näher erklären, aber ich empfehle euch dieses Büchlein und auch hier diese Aufzeichnungen. So werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, obwohl in kümmerlicher Zeit. Denn bei Nehemia kehrten nur 50.000 zurück. Und wenn ihr das Buch lest, seht ihr den Kampf, den er hatte, bis die Mauer, aber in 52 Tagen schon, gebaut war. Und auch er war einer, der stellvertretend Buße tat und hinabstieg und weinte. Und nach den 62 Wochen, nach den 434 Jahren, wird der Gesalbte, der Christus, ausgerottet werden und nichts mehr sein. Lo, nichts mehr. Am Kreuz war das aus. Es schien, als wäre jetzt alles vorbei. Aber hier, an diesem Gerichtsort Golgatha, als der Herr Jesus für uns unter dem Zorngericht Gottes stand und alle unsere Sünde sühnte, da wurde die Erlösung gewirkt. Und das Volk eines Fürsten wird kommen. Hier ist jetzt mit dem Fürsten nicht der Herr Jesus gemeint, denn da ist nichts, er ist ausgerottet, er wurde gekreuzigt. Das Volk eines Fürsten waren die Römer, die auch Daniel schon voraussieht in Kapitel 2 und Kapitel 7. Wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören. 70 nach Christus zerstörte Titus Jerusalem und den Tempel. Dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streits wird's wüst bleiben. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Diese eine Woche sind 2 mal 3,5 Jahre. Das sind diese 7 Jahre. Wir können jetzt nicht näher darauf eingehen. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Hier haben wir, was der Herr Jesus erklärt in Matthäus 24, auch die anderen Evangelien und dann die Erfüllung in Offenbarung 6 bis 19. Ich wollte euch das nur kurz zeigen. Eben um diese Prophetie näher zu verstehen, empfehle ich euch herzlich diese kleine Glaubenslehre und das, wer es möchte, kann es kopieren, von Bruder Philipp zusammengestellt. Aber was mir so wichtig wurde, in diesem Zusammenhang mit der Frucht ihrer Hände, dass Gott uns als Beter, als Priesterseelen seinen Plan kundtun will. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch noch ein ganz aktuelles Beispiel vorlesen, von Bodelschwing, also in dem Sinne aktuell, weil die Euthanasie immer mehr zunimmt und die Abtreibungen. Und wie Gott dich und mich als Beter in diese Zeit des ausreifenden Abfalls gestellt hat, damit wir wie ein Daniel mit dieser stellvertretenden Bußhaltung dem Herrn ein Segen sein dürfen und von der Frucht unserer Hände durch ihn auf der Grundlage seines Wortes auf Erden für den Himmel auch in dieser letzten Zeit viel Frucht bringen, wie wir es gelesen haben in Sprüche 31. Pastor Bodelschwing hatte ja 4 Kinder, die ihm alle gestorben sind, die ihm alle genommen wurden. Seine Frau wurde depressiv, sie sind dann umgezogen. Seiner Frau ging es wieder gut und Gott hat ihnen noch einmal 4 Kinder geschenkt und einer davon, der Benjamin, der letzte, der Fritz von Bodelschwing, übernahm dann die Arbeit des Vaters in Bethel, sodass sogar das japanische Kaiserpaar 1993, als sie uns besuchten, unbedingt wollte die Kaiserin von Japan Bethel besuchen, weil es einfach ein Zeugnis unserer Diakonie und unserer Kirche war. Aber was hat ihn ausgezeichnet oder wie hat Gott ihn gebraucht? Das hat mich sehr bewegt, dass ich es euch nicht vorenthalten wollte. Wir kamen durch einen Saal, wo ein paar schwache Jungen waren, und einer war darunter, der ein ganz klein wenig selber essen konnte. Beim Vorübergehen sah er die fremde Dame an. Es war eine Dame, die wollte dieses Haus besuchen. Und dann hob er mit einer sehr deutlichen Bewegung den Teller und Löffel, sodass man sofort merkte, dass er sagen wollte, du kannst mich mal füttern. Und in demselben Augenblick hatte die Dame ihre schwarzen Handschuhe abgestreift, kniete nieder vor dem Bettchen und fütterte den Kleinen, als wenn es ihr leibliches Kind wäre. Er hatte ja die geistig und körperlich Behinderten aufgenommen, die viele epileptische Anfälle hatten. Als ich sie vor einem halben Jahr traf, erzählte sie mir mit Freude von diesem Augenblick. Und ich wette, im Herzen der Dame war ein neues Kapitel aufgegangen. Heilen dürfen, helfen dürfen, dienen dürfen, seine eigenen Kräfte einspannen dürfen in den Dienst des tiefsten Elends. Das ist etwas Süßes und über alle Maßen Köstliches. Auf diesem scheinbar völlig unfruchtbaren Boden wachsen Blümlein von wundervoller Schönheit. Als Jesus mit seinen Jüngern vorüberging an dem blindgeborenen Mann und diese die Frage nach dem Warum stellen wollten, da hat Jesus die Frage beiseite geschoben und gesagt, auf dass die Liebe Gottes an ihnen offenbar würde. Da dreht der Herr Christus das Angesicht der Zukunft zu. Da stellt er noch ein zusammengebrochenes Leben in die ewigen Zusammenhänge hinein. Aber das ist es, dass in diese Zusammenhänge hineingestellt ist, scheinbar wertloses Leben sich dem Ewigen öffnet und dass in dem Zerbrochenen und Verdorbenen etwas von unvergänglicher Kraft und Schönheit offenbar wird. Wenn Sie mich fragen würden, ob ich unter unseren 5000 Kranken auch nur einen einzigen wüsste, von dem ich sagen müsste, dass bei ihm der letzte Funke erloschen sei, so müsste ich ehrlicherweise sagen, ich weiß keinen. Oft ging es auch sehr normal in Bethel zu, so dass man eigentlich nur staunen müsste. Bodeschwing macht dies an einem Beispiel klar und erzählt aus den Erfahrungen im Unterricht. Vor einigen Jahren hatte ich eine Klasse von Kindern vertretungsweise zu unterrichten. Es war eine sehr schwierige Aufgabe, weil es sich um die Gruppe der Schwächsten handelte, von denen vielleicht nur ein Drittel etwas lesen und schreiben konnte und das Lernen war überaus begrenzt. Die Jungen kannten mich nicht und ich sie nicht. Zu meinem Unglück war der Lehrer stehen geblieben in Luthers Katechismus bei der Lehre vom Heiligen Geist. Diese Lehre sollte ich nun unseren schwachsinnigen Kindern erklären. Mancher meiner Kollegen wird mir bestätigen, dass das bei gesunden Kindern fast schon ganz unmöglich ist. Um wie viel mehr dann bei solchen Schwachsinnigen? Schließlich fiel mir ein letzter Rettungsanker ein. Ich sagte, Jungs, habt ihr mal einen Kutscher gesehen? Plötzlich meldete sich Fritz und sagte, ich kann ein Lied von einem Kutscher aufsagen. Und er sagte mit schallender Stimme das Lied auf. In dem Lied kam alles vor, was ich brauchte. Wenn der Kutscher rechts an der Leine zieht, geht's Pferdchen nach rechts. Zieht er nach links, geht's nach links. Er führt die Pferde in den Stall, er bietet ihnen Futter. Jungens, sagte ich, hört mal. Nun sage ich euch ein Geheimnis. Nun schenkt uns Gott, der Herr, in unser Herz hinein einen himmlischen Kutscher. Und nun brauchte ich nur fortzufahren und ich merkte, sie ahnten etwas von dem, was wir Großen so schlecht verstehen. Als die Stunde zu Ende war und sie alle hinausgingen, da kam mein kleiner Kutscher Fritz an mir vorbei und sagte, ich danke Ihnen, Herr Pastor, dass Sie mir heute so viel Spaß gemacht haben. Der Schwächste von den Jungen hieß Bruno. Er hatte während der ganzen Unterrichtszeit mir keine Antwort geben können. Er hatte einen Strick um den Hals mit einem Schlüssel dran, mit dem er ständig spielte. Als die Konfirmationsstunde nahe kam, sagte mir der Hausvater, den Jungen können Sie nicht einsegnen. Er hat ja nichts begriffen. Wir müssen noch ein Jahr warten. Ich sagte, wir wollen es mal versuchen. Und ich versuchte hier und da anzuklopfen, aber nichts regte sich bei dem Jungen, so dass ich dem Hausvater schon recht geben wollte. Auf einmal hob der arme Bruno seinen Kopf in die Höhe und sah mich mit seinen dunklen, sehnsüchtigen Augen an. Und dann sagte er so ganz leise und versonnen, »Ist es wahr, dass im Himmel die Straßen aus Gold sind? Ich musste dem Jungen sagen, ja, das steht alles in der Heiligen Schrift. Ich erzählte ihm dann weiter vom Himmel, und seine Seele trank wie ein durstender Acker die Botschaft von der Schönheit Gottes. Nach einer Pause sagte er, ebenso langsam und versonnen, wenn ich in den Himmel vor den lieben Gott komme, muss ich mich da vor ihm fürchten, weil er so groß ist? Ich erschrak vor den Worten, musste an meine gesunden Kinder denken und musste mich fragen, ob wohl diese die Frage gestellt haben würden? Ja, sagte ich, natürlich müssen du und ich uns fürchten, wenn wir vor Gottes Angesicht kommen. Aber dann steht einer neben dir, der fasst dich an deine Hand. Und er wusste, von wem ich sprach, unser Herr Jesus Christus. Und dann kam die dritte Frage. Du, sagte er, wenn ich dann im Himmel ein Engel geworden bin, darf ich dann wieder auf die Erde kommen und den Menschen helfen? Ich habe mich bei diesen Fragen im Grunde meiner Seele geschämt, über meine Himmelssehnsucht, dass sie so selbstsüchtig ist. Und der arme, allerkränkste Junge hat nur einen Gedanken. Wenn ich hinübergekommen bin, dann fängt für mich das Dienen an. Schönheit Gottes, Furcht Gottes, Dienst Gottes. Als wir in einer seiner letzten Stunden alles besprochen hatten, da hob auf einmal derselbe Bruno seine Stimme auf zum großen Erstaunen all der anderen Kinder und sagte, was uns zunächst erschreckte. Ich möchte keine Teufelsgedanken in meinem Kopf haben. Und es zuckte durch die ganzen Kinder hindurch. Dann fragte ich, was möchtest du denn für Gedanken haben? Da sagte er mit fester Stimme, ich möchte Jesus Gedanken haben. Normalität im lebensunwerten Leben. Darum haben wir das Recht und haben die Möglichkeit, und das ist der höchste Punkt in unserem Dienst, dass wir das lebensunwerte Leben aktiv mobil machen für das Königreich Christi. Wer weiß, ob nicht manche leiden, schreibt er dann. Wer weiß, ob nicht manche der Leiden, die gelitten werden, auch in das Kapitel hineingehören, das Paulus in einem ernsten Augenblick seines Lebens geschrieben hat. Er verbüßte das, was Christus gelitten hat, und setzte es fort. Kolosser 1, Vers 24, lasst es uns aufschlagen. Es ist ein geheimnisvolles Wort, was aber doch hineingehört in unser Thema. Kolosser 1, Vers 24, wo durch den Heiligen Geist geleitet der Apostel Paulus schreibt, nun freue ich mich in meinem Leiden, dass ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt an Trübsalen in Christo, für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde? Stellvertretung. Ob nicht manche Mutter stellvertretend leidet für ihre Kinder? Ob nicht manches Kind von der Ewigkeit her ausersehen stellvertretend leidet für seine Eltern? Und ob nicht einmal wir die Gewissheit bekommen können, dieses zerbrochene, lebensunwerte Leben ist eine Saat geworden, die eine Ernte trägt für Gottes Himmelreich. Darum ist das die Lösung, die praktische Lösung, die einzige Lösung, die ich weiß, die wir, wenn wir vor den Herrn Jesus kommen, unter die Frage von dem lebensunwerten Leben schreiben dürfen. Die Liebe glaubt alles, die Liebe trägt alles, die Liebe hofft alles und diese Liebe höret nimmer auf. Und nachdem er das erlebt hat, kommt die Zeit unter Hitler, wo er dieses alles durchkämpft und seine Kinder bewahrt. Und da möchte ich zum Schluss noch eine seiner Predigten, ein paar Sätze aus seinen letzten Predigten weitergeben, die uns zeigen, was stellvertretende Buße ist. Es hat mich sehr bewegt, darum möchte ich es euch nicht vorenthalten. Bodelschwing stand wieder auf der Kanzel der Zionskirche in Bethel. Sein Predigttext war Jesaja 55, das neue Lied nach dem verlorenen Krieg. Darin fällt uns besonders auf, dass Pastor Bodelschwing an die Menschen denkt, die durch den Nationalsozialismus verblendet waren und denen nun alle Hoffnungen zerbrochen sind, also denen, die die Juden und die anderen in die Gaskammern gebracht haben. So predigt er: Wir erleben gegenwärtig mit Erschütterung, wie ein ganzes Volk durch die Gewalt der Tatsachen in seinem Denken umgeworfen wird. Wir erleben es, dass manche unter vielen Schmerzen lernen müssen, das zu verbrennen, was sie bisher angebetet haben. Wir wollen nicht hoffärtig neben ihnen stehen. Wir beugen uns in der Gemeinschaft der Schuld unter die Last, die alle zu tragen haben. Zu den Gottlosen, die der Bekehrung zum Herrn bedürfen, gehört immer in erster Linie die Kirche. Sie muss ein neues Rufen und Suchen lernen. Sie muss bereit sein, sich völlig neue Gedanken schenken zu lassen. Das kann nur Gott selber tun. Es gehört zu den größten Wundern, wenn er uns von unserer eigenen Vergangenheit, auch der scheinbar frommen Vergangenheit, befreit und uns durch sein Gericht willig macht, in der Nachfolge Jesu neue Wege zu gehen. Solche tiefgreifende Veränderung aber vollzieht sich in der Gemeinde Gottes dann, ohne Kampf und ohne Bruch, wenn sie auch jetzt, ja jetzt erst recht, an die Barmherzigkeit Gottes glaubt. Je tiefer wir uns beugen, desto heller klingt die Verheißung des Propheten: Er wird sich unser erbarmen, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und ich möchte schließen mit dem Gebet von Heinrich Vogel, diesem begnadeten Gottesmann, der 1902 abgerufen wurde. Gott ruft dich, priesterliche Schar, die Welt vergeht in Nöten. Tritt brüderlich in die Gefahr und halte an mit Beten. O hört den Todesschrei der Welt, nehmt ihn auf eure Hände. Auf euer Rufen ist's gestellt, dass Gott den Jammer wende. Beschämt nicht Gottes Heil und Hort, er will sich gern erbarmen. Nehmt ihn getrost bei seinem Wort und ausgestreckten Armen. Kein andere Waffe hier noch Schwert hilft wieder die Dämonen. Das Wort allein dem Feinde wehrt, der niemand will verschonen. Verlacht getrost den Arm der Welt, die falschen Bundesgenossen. Es hat ein anderer Herr und Held den Bund mit euch geschlossen. Er ist kein Mensch, dass er versagt, was er uns zugesprochen. Er hört die Stimme, die ihm klagt, und heilet, was zerbrochen. Ein Seufzer und armselig Schreien sprengt aller Höllenriegel. Denn Gottes Wort gibt sich darein mit seinem Gnadensiegel. Du sprichst, das Werk ist mir zu groß, zu klein ist mein Vermögen. Ja, freilich ist uns Gott zu groß, doch größer noch sein Segen. Der schwachen Bruder wird der Geist, der stummen Mund und Beter, der recht die Ehre Gottes preist, der heiligen Vertreter. Umzingelt Gottes Gnadenthron, bestürmet ihn mit Bitten. Der hohe Priester, Gottes Sohn, ist selbst in eurer Mitten. Amen. Lasst uns aufstehen und den Herrn preisen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Liebe, dein Erbarmen, mit dem du uns den Herrn Jesus gegeben hast, der alle Warums durchlitten hat, als du ihn zur Sünde machtest und zum Fluch, als du ihn die Hölle durchleiden ließest, du, der Vater, in deiner Liebe zu ihm und zu uns, unbegreiflich deine Liebe, die ein solch tiefes Leiden durchlitten hat. Wir beten dich an, Vater, für solche Liebe. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns mit solchem Erbarmen begegnet bist und jetzt durch dein Erlösungswerk deine weltweite Brautgemeinde uns gebrauchen willst, jeden an seinem Platz, dass wir heilige Hände aufheben und dich noch einmal um Erbarmen anflehen für uns, die uns anvertrauten, unter unseren Angehörigen, Nachbarn, Gemeinden, in der Nähe und in der Ferne, für Israel, für unser Land, für unser Europa, für unsere Länder und weltweit. Ja, lass durch die Frucht unserer Hände dir reiche bleibende Frucht werden, dass im Himmel viel Freude ist über Sünder, die Buße tun, und über Kinder Gottes, die denn der ersten brennenden Liebe dienen und noch die letzten herausreißen, die du erkannt hast vor Grundlegung der Welt. Wir beten dich an, unseren Vater und dich, unseren Herrn Jesus Christus, der erwirkt ist vor Grundlegung der Welt, in dem Heiligen Geist. Vollende, was du begonnen hast in jedem von uns, zur Vermehrung deines Ruhmes. In Jesu Namen und um Jesu Willen, hab Dank dafür. Amen. Nun lasst uns den Herrn noch preisen, abschließend mit dem Lied Nummer 11. Jesus Name, einzig einer, dessen Ruhm kein Lob erreicht, Name, dem auf Erden keiner je an Macht und Ehren gleicht, Name, der mein Ein und Alles, der mein ganzer Reichtum ist, du, der Tilger meines Falles, dir Lob sing ich, Jesus Christ. Aus Philipper 1, Vers 9 bis 11. Und darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde, in aller Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen mögt, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschehen in euch, zu Ehre und Lobe Gottes. Amen.